Sieh mal ganz still, bis man nur noch das Rauschen von unseren Ohren gehört oder der Beamer. Jetzt stell dir vor, das gar noch.
Okay, ich kann die Augen wieder aufmachen. Ich glaube, es ist uns zu fremd. Ich glaube, wir haben ein Problem. Und das Problem ist ja auch schon gar nicht mehr so neu, glaube ich. Es ist überall bekannt, überall tauchen die Symptome auf. Und eben mit Krankheitsbildern auch, wo man vor 20, 30 Jahren noch nicht gleich viel darüber geredet hat. Seit ein paar Jahren steckt unsere ganze Welt mit all ihren Möglichkeiten, ihrem Wissen und allem Möglichen jederzeit zur Verfügung in unserer Hosentasche. Also das ist unter anderem Grund zum Problem. Und die einzige Grenze von dem Teil hier ist noch die Akkulaufzeit vielleicht, aber die ist bald auch nicht mehr so übel. Also ich glaube, bald ist die nicht mehr gross der Rede wert. Oder die Internetverbindung. Die vielleicht schon, da gibt es manchmal, da kann man sich grauenhaft aufregen, gell? Wenn der Feed irgendwie länger als 2 Sekunden braucht oder die Internetseite, bis sie da ist. Also zum Teil halte ich es nicht aus. Oder ich glaube, da sind wir bald bei einer Null-Toleranz angekommen, was Wartezeit anbelangt. Wir sind so effizient wie noch nie, auch, oder mit allem Möglichen. Alles ist im Handumdrehen möglich, oder? Wirklich erschreckend. Nach allem. Und ja, mit dieser Digitalisierung, oder? Mit dieser Entwicklung haben wir Zugang zu so einer immensen Unendlichkeit, irgendwie eben auch Möglichkeiten gewonnen. Da haben wir viel gewonnen, glaube ich. Aber wir haben gleichzeitig auch sehr viel und Wichtiges verloren. Oder wir haben etwas definitiv verloren, was eben heute darum geht. Wir haben Stille verloren. Wir haben Ruhe verloren. Wir sind rastlos geworden. Und eben darum, ich glaube, das kennen wir offensichtlich nicht nur bei uns, sondern ich glaube, allgemein der Westen kennt das Problem. Wir sind rastlos, eine rastlose Gesellschaft geworden. Und darum widmen wir uns eben auch dem Thema mit dieser Predigtserie, die eben so heisst wie das Buch von John Mark Comer: Das Ende der Rastlosigkeit. Ich glaube, wörtlich übersetzt wäre es so ein bisschen so die skrupellose Eliminierung von Eile, von Rastlosigkeit. Also sehr radikal. Und das Buch, ich kann es echt empfehlen, ich bin absolut nicht ein Leser, ich lese sehr wenig. Aber ich kann mal sagen, das Buch hat mich echt, echt angesprochen, wie es der Hans auch gesagt hat. Und ich kann es euch wirklich ans Herz legen, um das zu lesen. Und heute widmen wir uns eben mal dem ersten Teil von der Stille, weil wir die verloren haben. Und weil wir schon fast nicht mehr fähig sind, oder weil wir sie schon fast nicht mehr aushalten, manchmal. Oder? Es gibt eigentlich den Moment, wo nichts läuft, gibt es eigentlich fast nicht mehr. Wenn mal nichts läuft, dann läuft der Bildschirm. Oder mindestens Musik. Oder irgendwie, oder vielleicht noch ein schlauer Podcast oder irgend so. Aber dass mal nichts läuft, das gibt es eigentlich, ich glaube, je jünger wir sind, wahrscheinlich, umso mehr kennen wir das, dass es den Moment, wo nichts läuft, eigentlich gar nicht gibt. Wir sind dauerbeschäftigt, wir sind überbeschäftigt, wir sind pausenlos eingenommen von allem Möglichen, wo nach unserer Aufmerksamkeit schreit. Und wir sind eben, das ist vielleicht noch nicht mal das Neueste, aber neu ist, dass wir eben auch pausenlos und überall fähig sind, uns dem zu widmen. Überall können wir irgendetwas Schlaues erledigen. Job, Haushalt, Schule, Hobbys, vielleicht ist noch einigermaßen normal, aber alles, was zwischendrin wäre, noch ein bisschen Luft und so, wird gefüllt von Medien aller Art. Social Media, E-Mails, die du überall kannst machen, WhatsApp, News, wo du kannst lesen, das Wetter, Online-Shopping, auch alle die Secondhand-Sachen, wo du ja rechtzeitig musst bereit sein, wenn mal etwas etwas Passendes da ist, Tutti, Ricardo, Immo-Scout, Autoscout oder was auch immer, wo man sich so bewegt. Netflix, oder? Alles ist im Handumdrehen möglich, ein Handgriff weit weg. Und schreit nach unserer Aufmerksamkeit und nach erschreckend viel Zeit. Und es ist wie ein Trip manchmal, der Beschäftigungs-, also es ist wie eine Droge, der Beschäftigungstrip. Oder es gibt immer irgendetwas Schlaues zu erledigen, irgendetwas Wichtiges, das gerade noch in Reichweite wäre. Ständig. Und es ist wie ein Nimmersatzmonster, wo unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit verschlingt. Wie nichts anderes. Und vernichtet mit dem eigentlich genau die Grundlage für etwas, wo eben nicht schreit. Oder wo eben nicht gleich laut am Horizont erscheint, nicht so dringend daherkommt. Und das ist Beziehung. Beziehung braucht Zeit und Aufmerksamkeit und schreit meistens nicht. Alle Eltern denken jetzt, ja, ich kenne schon Beziehungen, die schreien. Ich kenne die Beziehungen auch mittlerweile, die nach einem schreien. Aber die allermeisten Beziehungen machen es nicht. Schreien nicht jetzt mega nach einem, vielleicht irgendwann schon. Aber Gott und vor allem unsere Seele, die sich nach Gott sehnt, die ruft meistens am allerleislichsten. Und darum ist Stille so zentral. Darum steht Gemeinschaft mit Gott und Stille in einem untrennbaren Verhältnis. Das gehört zusammen. Es geht nicht ohne. Der John Mark Comer, eben der Autor, er konkretisiert es noch mit Stille und Einsamkeit. Und ich würde das auch so unterschreiben. Weil wenn man Jesus, und der Rückzug meint er mit dem, oder? Weil wenn man Jesus zuschaut, wie er Gemeinschaft mit seinem Vater gelebt hat, dann muss uns auffallen, wie absolut zentral sein Rückzug in die Stille, in die Einsamkeit, in das Alleinsein war. Es muss uns auffallen. Der Startpunkt von seinem Wirken, nämlich, war seine Taufe. Beim Johannes dem Täufer, wo ihn getauft hat und wo er aus dem Wasser steigt, öffnet sich der Himmel über ihm und dann kommt der Geist von Gott, wenn eine Taube steht, kommt er oben runter und die Stimme spricht: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe oder auch über den ich mich von Herzen freue. Und das ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, weil die Worte gelten durch Jesus eben genauso auch uns. Und ich glaube, es ist extrem zentral, aber nicht darum, weil es meine Lieblingsstelle ist, oder eine meiner Lieblingsstellen ist, lesen wir sie, sondern weil direkt nach dieser Zusage der nächste Satz ist: Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und dieser Satz ist viel weniger bekannt als der vorher. Direkt ab in die Wüste. Frisch dünkelt, ab in die Wüste. Geht röchnen, könnte man meinen. Aber nein, er macht in der Wüste, hat in der Wüste 1,5 Monate gefastet. Darum hat er übrigens Hunger gehabt, gell? Dort, nicht einfach so. Wäre für ihn nicht so ein Problem gewesen, um ein Brötchen besorgen. Er hat gefastet und intensivste Gemeinschaft gehabt mit Gott. Und es ist eben so wichtig, dass man das festhaltet, weil es der Ausgang und der Startpunkt war für sein Wirken, für seine Mission. Und es ist auch, die Geschichte ist auch nur gerade die erste Geschichte, wo man von dem Rückzug von Jesus lesen. In den 4 Evangelien, in den Büchern, wo berichtet wird über das Leben von Jesus oder wo seine Lebensgeschichte eigentlich erzählt wird, gibt es etliche Berichte, wo Jesus sich so zurückzieht. An den Ort, wo im Urtext Eremos heisst. Und ich habe es leider nicht auf Folie tun, habe ich nachher gemerkt. Aber ihr könnt es euch aufschreiben. Eremos heisst der Ort, wo übersetzt wird mit Wüste, abgelegener Ort, verlassener Ort, einsamer Ort, ruhiger Ort, Wildnis. Die Wüste, abgelegen, verlassen, einsam, ruhig. Wildnis. Klingt das für dich nach einem Ort, oder, wo du gut kennst? Ein Rückzug an so einen Ort? Für Jesus hat der Ort ganz eine besondere und ganz eine besondere Bedeutung gehabt. Und Jesus hat eine ganz intensive Beziehung zu dem Ort gehabt. Und das muss uns auffallen, wenn wir von Jesus lesen. Weil dann nachher, wo Jesus zurückkommt aus diesen 1,5 Monaten Wüste und Fasten, geht es direkt los, steil mit einem Mammutprogramm von einem Jesus-Tag. Er richtig Kapernaum läuft er, beruft seine ersten Jünger. In Kapernaum heilt er x Leute und treibt Dämonen aus und so weiter. Also ein heftiger Tag. Und dann, zur Abend, klopft er sich aufs Sofa, macht sich ein Bier auf und denkt, ja, ach, schön, mal endlich Ruhe. Nein. Nachdem er vielleicht irgendein paar Stunden geschlafen hat, steht er am Morgen früh auf, wo es noch dunkel ist, steht. Auf dem Berg hoch, ganz allein. Nach 1,5 Monaten Fasten und Zeit mit Gott, einen Tag geschafft, zurück in die Einsamkeit. Und wir glauben, wir sind beschäftigt für Stille. Wir glauben, wir sind beschäftigt. Glaub mir, wir sind nicht gefragter, als es Jesus war. Seine Anhängerzahlen sind explodiert. Die sind durch die Decke. Und wo er angekommen ist, haben alle etwas von ihm wollen. Wir lesen das im Lukas 5. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. In Scharen. Und dann steht, er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten und betete. Es war nicht so, dass er nie herum war, aber das ist ein grosser Teil von seinem Leben geblieben. Er hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten und betete. Obwohl alle nach ihm geschrauen haben. Je geschäftiger, je gefragter und berühmter Jesus geworden ist, umso mehr eigentlich hat er sich zurückgezogen in die Einsamkeit und hat betet. Zeit mit seinem Vater verbracht. Stille ist das Erste, was wir opfern, wenn unser Leben drunter und drüber geht und alles von uns verlangt wird. Säckeln wir vom einen Ende zum anderen und schuftet und macht. Und Stille, logisch, oder? Fast. Logisch. Hat man keinen Platz mehr für das. Aber es ist das Letzte, wo Jesus für opfern. Weil er weiß, dass ohne die innige Gemeinschaft und Verbundenheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist nichts läuft. Weil ohne das nichts läuft. Also zum einen ist der Rückzug, oder? In die Stille und Einsamkeit ist etwas, was einfach nicht in unseren fleissig Schweizer Kalender reinpasst. Aber der zweite Grund, glaube ich eben, warum wir Mühe haben mit dem, oder warum es uns schwerfällt, ist, dass wir den äußeren Lärm von unserem geschäftigen, fleissigen Leben eben auch brauchen, unbewusst, unterbewusst, um unseren inneren Lärm zu übertönen. Und der innere Lärm ist eben genau das, was dann aufkommt, wenn es mal still ist rundherum. Der Kopf verdröhnt. Der laufende Kommentar zu allem und jedem, der in den Sinn kommt. Die Wiederholung von irgendeinem miesen Gespräch, wo dir nicht aus dem Kopf geht. Irgendwie stichhaltige Argumente, die du ausdenkst, um deinem Gegner mal eins auf den Deckel geben, der ständig auf die Nerven geht. Innere Rollenspiele über die Zukunft. Das Träumen vom perfekten Leben, wo aber das tatsächliche Leben eher vergiftet als weiterbringt. Wir können den Lärm zwar übertönen, wir können ihn übertönen, eben mit allem Möglichen. Aber wir können nicht umgehen. Sobald es still wird, ist er da. Er will gehört und ernst genommen werden. Und das ist einfach unser Kopf, der trillt, und unsere Seele, die schreit. Und wo wir erst dann hören. Und vielleicht trillt es auch mal so schnell oder schreit so laut, dass wir Hilfe in Anspruch nehmen. Aber wenn wir das zulassen, wenn wir die Stille zulassen, können wir langsam zur Ruhe kommen. Und ich möchte euch da einen kurzen Teil dazu vorlesen, aus dem Buch. Zu dem Moment eben, von der Stille. Wir entschleunigen, atmen, wir kommen wieder in der Gegenwart an. Wir beginnen zu fühlen. Zuerst fühlen wir die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen, nicht nur Freude, Dankbarkeit, Jubel und Ruhe, sondern auch Traurigkeit, Zweifel, Ärger, Angst. Normalerweise fühle ich all die miesen Gefühle zuerst. Das ist einfach so. Wir stellen uns dem Guten, dem Schlechten und dem Hässlichen in unserem eigenen Herzen, unseren Sorgen, unserer Depression, unserer Hoffnung, unsere Sehnsucht nach Gott, unserem Mangel an Sehnsucht nach Gott, unserem Gefühl für Gottes Gegenwart, unserem Gefühl für seine Abwesenheit, unseren Fantasien und unseren Realitäten, all den Lügen, die wir glauben, den Wahrheiten, die uns aufgehen, unsere Motiven, unseren Abhängigkeiten, den Bewältigungsmechanismen, zu denen wir greifen, nur um die Woche zu überstehen. All das wird aufgedeckt, und zwar auf schmerzhafte Weise. Aber wir müssen uns mit dem Ganzen dann nicht an den Menschen abreagieren, die wir am meisten lieben. Stattdessen wird es an einem sicheren Ort ans Licht gebracht, in der Liebe des Vaters und da, wo wir seine Stimme hören. Mit unseren inneren Ohren hören wir, wie seine Stimme die Kakophonie all der anderen Stimmen durchbricht und wie diese Stimmen langsam im ohrenbetäubenden Rauschen der Stille untergehen. In dieser Stille hören wir, wie Gott uns seine Liebe zuspricht. Er spricht uns Identität zu und spricht Berufung in unser Leben hinein. Wir erfahren, wie er auf unser Leben schaut und erhalten unseren bescheidenen, guten Platz darin. Ich finde das so passend geschrieben, weil ich mag mich erinnern, wie ich schon seit etwa 16 regelmäßig alleine raus bin, eben in die Einsamkeit. Mit Gott laufen, habe ich das immer genannt, weil so ist es eigentlich gewesen. Ich bin gelaufen, habe vor mich herangeredet und gebetet und bin dann oft eigentlich mal 2,5 Stunden weg gewesen. Und ich habe dann auch bald gemerkt, dass es eben genau so ist, dass je intensiver, je komplizierter mein Leben geworden ist, ich eigentlich die Zeit umso mehr brauche oder brauchen würde. Ich habe es über die Jahre auch immer wieder stark vernachlässigt. Aber ich mache es immer noch. Und ich kann gar nicht ohne. Es ist der Ort, wo sich der Lärm in mir langsam beruhigt. Wo ich zur Ruhe komme. Wo ich auch laut bin mit Gott. Wo ich auch ausrufe. Für das ist die Einsamkeit auch gut. Wo ich aber auch hinlose. Wo er mir Neues zeigt. Wo er mich neu belebt. Wo ich aufschnaufe. Wo mein Frust, auch meine Klage, irgendwann allmählich im Lob mündet. Es ist der Ort, wo ich Vertrauen schöpfe. Es ist der Ort, wo sein Frieden einkehrt. Der Frieden und die Ruhe, wo Jesus daraus gelebt hat. Der Frieden und die Ruhe, wo auch du und ich sollen daraus leben. Und das Ding ist ja, eben, es klingt jetzt nach etwas, wo man auch noch sollte, oder? Aber eigentlich musst du nicht mehr, eigentlich musst du einfach weniger. Du musst einfach weniger. Und ja, wenn du glaubst, du hättest keine Zeit, dann ist das ein Blödsinn. So Herz klingt. Es gibt so ein gnadenloses Zitat und ich erspare es euch nicht. Zeit hat man nicht. Zeit hat niemand. Zeit nimmt man sich. Und ich rede nicht von einer bestimmten Menge, sondern grundsätzlich. Zeit hat man nicht. Zeit nimmt man sich. Und ich bin meistens eher zurückhaltend mit so absoluten Aussagen. Aber das stimmt hundertprozentig ganz genau so. Oder ist meine Erfahrung. Und du musst auch gar nicht anfangen, Argumente dagegen zu suchen. Weil du nährst eine gefährliche Lüge. Du nährst eine gefährliche Lüge. Stille fängt im Kalender an. Stille fängt im Kalender an. Und darum tun wir jetzt nachher auch gar nicht so, als könnte man das kompensieren in einem ruhigen Teil nach der Predigt. Das kompensieren wir heute nicht. Weil es soll Teil von unserem Leben sein und es soll unsere Kraftquelle sein. Es soll zu unserem Leben gehören. Und darum möchte ich dich einladen, um nachher in dem ruhigen Moment, den wir haben, wo die Musik spielt, um dir mal die kommende Woche vor Augen zu führen. Vielleicht ist sie schon sehr dicht. Vielleicht ist sie schon randvoll. Vielleicht nicht. Und dann plan dir aber trotzdem mal einen realistischen Slot, eine realistische Zeit von der Stille ein. Was realistisch ist, das weißt du selber am besten. Und es ist auch gar nicht so wichtig wie viel. Viel wichtiger ist es, dass du dir selber verbietest, zum Streichen. Das ist wichtig. Vielleicht hast du einen Kalender da gerade und kannst es gerade festmachen auf dem Handy, oder? Das kann ich auch. Das sind die guten Seiten. Oder dann musst du halt schauen, dass es bis zu Hause in den Kalender schafft, die Zeit. Und wenn du dich fragst, was du mit dieser Zeit machen sollst, dann, ich glaube, ein guter, so allgemein kann man sich einfach sagen, weniger ist mehr. Es muss gar nicht viel sein. Es muss gar nicht viel lesen sein. Kein Podcast, keine Kurzandacht, keine konkrete Ziele oder Listen, die du abarbeiten musst, kein Druck. Sondern einfach mal Abstand. Einfach mal abschotten von so vielem wie geht. Und einfach mal schnaufen. Einfach mal Stille. Und alles, was raufkommt, ungeschönt vor Gott bringen. Und wenn du das Gefühl hast, das liegt nicht drin, dann lies mal Psalmen. Und wenn es zu viel, wenn du nicht aus dem Strudel rauskommst, dann kannst du auch anfangen, mal Danke zu sagen. Aber auch das andere ist wichtig, auch das andere muss Platz haben. Und mit der Zeit, langsam, ganz langsam, kommt der Frieden so wie die Flut nach der Ebbe, so langsam wieder rein und steigt wieder an. Und Ruhe kommt. Lass dir um Himmels Willen die Stille nicht nehmen. Finden wir sie wieder. Geben wir ihr den Platz, wo sie bei Jesus hatte. Es ist der geheimnisvolle Ort, Eremus, wo Gott auf uns wartet, wo er dir will begegnen. Herr, danke, dass du uns willst begegnen. Und manchmal ist es echt einfach nicht du, wo abwesend bist, sondern einfach wir, wo so beschäftigt sind, wo so eingenommen sind von so vielem und wo nicht zur Ruhe kommen, wo der Kopf so dröhnt und nicht zur Ruhe kommt. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo der Platz ist, die kommende Woche. Zeig es uns. Wie gross oder klein auch immer mag sein. Zeig uns, wo der Eremus die kommende Woche ist. Wo wir zur Ruhe kommen. Und wo dein Frieden langsam reinrollt. Und wo wir anfangen können, immer mehr wie du. Aus dem tiefen Frieden, aus der tiefen Ruhe und Sicherheit können wir unser überfordernde Leben leben.